Hallo, liebe Fotopodcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotopodcast. Heute dabei der Neufi aus der Schweiz.
Hallo zusammen. Und aus deutschen Landen ist wer noch zugeschaltet?
Ja, Tino, der hat euch ja bereits begrüßt.
Genau.
Und Neufi und ich hatten gedacht, Mensch, lass mal wieder schnacken. Wir haben letzte Woche ja nicht zueinander gefunden. Ich konnte leider nicht und haben wir gedacht, wir haben noch ein paar Themen, über die wir sprechen können. Heute soll es mal so ein kleiner Technik-Talk sein. Wir wollen mal damit anfangen, dass ihr alle gemerkt habt, dass das Frühjahr so auf sich warten lässt, dass der Winter ziemlich spät nochmal zurückgekehrt ist. Wir hatten hier selbst Ende März noch Schnee. Und ich habe immer überlegt, ich möchte doch auch mal jetzt die Gelegenheit nutzen, auch noch Fotos zu machen, aber im Haus, dass man nicht nur draußen fotografiert mit dicken Jacken und so weiter und die Natur ist noch nicht so weit. Aber was macht man eben, wenn man im Haus fotografieren will? Man kann sich natürlich irgendwie auch ein schönes Zimmer suchen, irgendwie was gestalten. Aber wenn man so in diese, vielleicht so eine kleine Studioszenerie einrichten will, wie macht man das? Und bislang bin ich bei meinem kleinen Fotokurs, den ich an einer Schule gebe, immer dazu gekommen, dass ich mir so ein mobiles Hintergrundsystem genommen habe. Das besteht so aus zwei Stativen. Über diese Stative kommt dann so eine Querstange und da kann man dann beispielsweise eine Papierrolle dran aufhängen, so eine Studiopapierrolle. Oder man kann irgendein Bühnenmolton nehmen, das ist so ein dicker Bühnenstoff. Aber auch das war mir eigentlich dann immer zu aufwendig, weil so ein Bühnenmolton, der knittert auch, wenn man ihn nicht ganz optimal lagert, dann muss man wieder mit dem Bügeleisen ran. Oder eine Papierrolle ist halt relativ umständlich. Die hat so eine genormte Länge von 2,70 Meter, es gibt auch kürzere. Aber auch da immer dieses Auf- und Abbauen, das war mir alles zu kompliziert. Und wenn es einfach darum geht, in so einem kleinen Fotokurs mal ein paar Porträtfotos zu machen und wo im Prinzip ja der Oberkörper fotografiert wird bis zu den Oberschenkeln inklusive, braucht man ja eigentlich kein ganz großes Hintergrundsystem. Und da bin ich auf einen transportablen Falthintergrund gestoßen, den es von inzwischen ziemlich vielen Firmen gibt. Also im etwas hochpreisigeren Segment, sage ich mal, gibt es das so im Bereich 130, 150, 160 Euro, zum Beispiel von der Firma Lastolite. Dann gibt es noch einige Nachbauten, aber ich fand diesen Hintergrund ganz gut und zwar habe ich mir gekauft den Lastolite LB56GB. Dieser Name setzt sich, die 56 setzt sich zusammen aus 5 und 6 und steht für 5 und 6 Fuß, einmal die Breite und die Höhe. Das entspricht 1,50 Meter mal 1,80 Meter in der Höhe. Gibt es dann auch in anderen Maßen 1,80 Meter mal 2,15 Meter oder 1,80 Meter mal 2,50 Meter. Also unterschiedliche Modelle gibt es da. Und die haben dann von vorne und von hinten unterschiedliche Farben. Ich habe mich da für einen grau-schwarzen entschieden. Also auf der einen Seite hat man so einen mittelgrauen oder eher dunkelgrauen Stoff und auf der Rückseite dann eben einen schwarzen. Und dieser Stoff ist weitestgehend knitterfrei. Ihr kennt ja sicherlich so diese runden Faltreflektoren, die man einfach bei Porträtfotografie zum Aufhellen nimmt. Auch wenn man draußen ist, die kann man so schön zusammendrehen. Dann sind
du
die so.
Diese Pop-ups meinst du, ne?
Diese Pop-ups, genau. Das sind diese, die so zusammengedreht, so groß sind wie eine Schallplatte früher.
Und das sind die leicht auseinandergehen, mal zusammenfalten, verzweifeln die meisten.
Genau, zumindest wenn man damit anfängt. Aber das ist eigentlich eine gute Sache. Und wie so ein Pop-up-Faltreflektor funktioniert das eben auch. Ich habe das mal eben mit dem Lineal nachgemessen. Also 1,80 Meter hoch und 1,50 Meter breit. Der hat so abgerundete Ecken, aber ist im weitesten Sinne schon so rechteckig. Und wenn man den so zusammendreht, man braucht ein kleines bisschen Übung dafür, dann hat der einen Durchmesser von 70 Zentimetern. Und das ist eigentlich total klasse, wenn man sich das mal so vorstellt, zusammengedreht und den hat man vor sich gestellt, dann geht der ein bisschen übers Knie rüber. Also es ist nicht wirklich hoch, den kriegt man ganz locker ins Auto rein. Und auch wenn man mal unterwegs ist oder man besucht jemanden, wo man das Shooting macht oder man macht es irgendwie im Fotokurs oder wo auch immer, der lässt sich halt total leicht mitnehmen und wiegt nicht viel. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber 1-2 Kilo schwerer ist das Ding nicht. Und er ist eben knitterfrei. Das ist irgend so ein Synthetikstoff und ja, dieser äußere Rahmen, das ist also irgendwie so ein, ja, Andi, was ist das?
Das ist so ein, das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Federstahl oder sowas.
Ja,
das ist
sowas.
Irgendwas, was sich eben nicht verbiegt, sondern in die Ursprungsform wieder zurückspringt. Ja, wir nennen es ganz einfach mal Sprungrahmen jetzt.
Ja, genau. Und diesen Sprungrahmen, der zieht das Ganze ja immer nach außen und insofern ist dieser Stoff immer sehr schön glatt und ich habe da also keine Falten drauf gesehen und das ist natürlich eine tolle Sache. Man, wenn man jetzt eine etwas größere Person hat und man möchte die vor allen Dingen den Oberkörper fotografieren, kann man das ganze Ding einfach auf den Stuhl stellen und dann an die Wand lehnen. Dann hat man einen schönen Hintergrund, der das alles ausfüllt. Oder ja, wenn man Kinder fotografiert, dann stellt man das Ding einfach auf den Fußboden und mit 1,50 Meter Breite hat man eigentlich genügend Breite, um nicht den rechts und links den eigentlichen Hintergrund zu sehen. Also ich finde das total klasse, das Ding. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie die Modelle sind, die es in diesem etwas preisgünstigeren Segment gibt. Also es wird ja irgendeinen Grund haben, dass der eine 130, 150 Euro kostet und der andere dann 50, 60 Euro. Ob das an der Verarbeitung liegt, ich kann es nicht sagen. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit. Also bei diesem von Lastolite, der ist einfach extrem gut verarbeitet. Man hat also wirklich das Gefühl, dass die Nähte auch wirklich halten und nicht aufgehen und dass dieser Stoff eben auch nicht so vom Zusammenfalten oder Zusammendrehen eben nicht verschleißt so schnell und Abnutzungserscheinungen bekommt.
Das ist auch, denke ich, genau der Grund für den Preisunterschied. Es gibt ja so unsere geliebten Hersteller aus Fernost, sage ich jetzt mal, also im Konkreten weiß es von Valimax, die bieten sowas sogar teilweise im Angebot an, aber wenn man da mal genauer hinschaut, dann sind das meistens die Exemplare, die eben, ja, die den Stoff nicht mehr so ganz glatt ziehen. Die leiern, also in meinen Augen ist es schon ein Indiz dafür, dass sie ein bisschen schneller ausleiern. Ich meine, irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen. Oder dass irgendwie diese Einfassung von diesem Stoff über den Rahmen, dass der einfach ein bisschen schneller aufgeht oder sowas. Also ich denke, das ist einfach nur ein Qualitätsunterschied. Wenn ihr mit diesen, wenn ihr mit diesem Hintergrundsystem ja, keine großen Aktionen macht und das nicht zu oft auf und zu macht, denke ich, tut es das auch. Ich meine, die gäbe es im Bereich von 50, 60 Euro, sowas werden die schon angeboten. Aber mit der etwas besseren Qualität, denke ich, habt ihr schon ein bisschen länger Spaß an der Sache.
Genau. Und was ich auch ganz gut finde, man kann den eben auch als Abschatter oder Aufheller verwenden, wenn man eben so ein bisschen Heimstudio-Fotografie betreibt, kann man den eben auch an die Wand lehnen, mit der schwarzen Seite eben zum Zimmer hin, sodass man eben da kein reflektierendes Licht bekommt, dass es eben abschattet auf der Seite. Oder man nimmt eben die weiße Seite oder je nachdem, was man sich eben gekauft hat, um eben das Licht absichtlich reflektieren zu lassen. Also der ist wirklich klasse einsetzbar und ich bin da ganz zufrieden mit.
Soweit ich weiß, hattest du das ja, glaube ich, auch getwittert oder irgendwo in Facebook. Veröffentlicht diesen Link dazu, das habe ich mir auch gleich mal angeguckt und bin dann auch gleich drauf gestoßen. Also diese Hintergrundsysteme gibt es auch in Grün und Blau. Die könnt ihr super dafür benutzen, wenn ihr freistellen wollt, im wahrscheinlich Grün eher besser. Da kriegt ihr relativ gut eure Freistellungsmasken in Photoshop hin. Da Grün einfach vom Farbraum her wirklich einen guten Kontrast zum menschlichen Haar, zur menschlichen Haut darstellt. Und dann könnt ihr relativ einfach, könnt ihr dann freistellen. Das funktioniert relativ gut. Ich weiß nicht, welche Farben gibt es denn da sonst noch? Weiß, schwarz, grau wahrscheinlich?
Ja, also es gibt immer so Farbkombinationen. Man kann sich da nicht alles zusammenstellen. Und das ist teilweise auch nach den Modellen unterschiedlich. Also du kriegst dann für die Größe 1,50 Meter mal 1,80 Meter gibt es dann diese und jene Farbkombination. Für 1,80 Meter mal 2,50 Meter gibt es dann die und die. Muss man mal eben gucken. Auf der Lastulite-Seite kann man da so ein Pull-Down-Menü sich anzeigen lassen und da sind dann alle Kombinationen aufgelistet. Man muss halt schauen, wozu will ich das Ding haben. Ich habe jetzt schwarz und grau gewählt, denn ja, schwarz ist eben, ja, ich denke, das ist so, ist universell einsetzbar, denn schwarz geht immer für beispielsweise für gewisse Porträts und grau finde ich insofern schön, wenn ich es eben mit genügend Licht anstrahle, welchen Blitz drauf setze, kriege ich auch mal ein helles Grau oder sogar ein Weiß. Ich kann zum Beispiel punktuell einen Blitz drauf schicken, kriegt dann eben so eine ganz natürliche Vignette, also kann da auch noch mit gestalten. Es ist sehr flexibel einsetzbar. Weiß finde ich jetzt nicht ganz so spannend, denn wenn ich jetzt ein Porträt mache vor weißem Hintergrund, da gibt es auch genügend weiße Wände, die man dafür verwenden kann. Da brauche ich nicht unbedingt so ein Hintergrundsystem.
Das ist richtig. Ein Einsatzzweck für Weiß wäre vielleicht noch, wenn ihr mit farbigen Blitzen da irgendwie den Hintergrund ein bisschen bunt gestalten wollt. Das funktioniert, glaube ich, mit Weiß dann doch am besten. Aber ansonsten, denke ich, hast du da schon eine ziemlich flexible Wahl getroffen an der Stelle.
Genau, ich wollte jetzt gerade nochmal eben parallel eben hier auf der Homepage von Lastulite gucken, um dir nochmal eine Antwort auf die Frage geben zu können, welche Modelle es da gibt. Warte. So,
soweit ich gesehen habe, gibt es noch eine Nummer größer.
Ja, genau.
Das ist mehrere Nummern kleiner. Irgendwie gibt es da noch. Wobei man mit der Größe, man muss halt auch schon ein bisschen aufpassen. Man könnte ja auch sagen, okay, ich stelle mein Model einfach ein Stückchen weiter weg. Aber dann kommt man, glaube ich, relativ schnell an die Grenze, wo wir dann nachher mit Photoshop beschäftigt sind, dann den richtigen Ausschnitt zu wählen. Oder ihr müsst halt relativ weit weggehen und dann eben mit dem Teleobjektiv fotografieren. Das wäre dann die andere Möglichkeit, dass einfach der Winkel, dass der nicht so weit auseinander geht.
Also es gibt hier aus dieser Serie, also das, was ich gerade beschrieben habe, waren diese Falthintergründe doppelseitig. Und dann gibt es noch Falthintergrund Textil. Das hat also dann die gleichen Maße und das kriegt man dann in so schönen Farbvarianten Colorado, Arizona.
Das ist dann, das sind die bunt eingefärbten.
Ja, genau. Das sind dann die bunt eingefärbten.
Die amerikanische Flagge im Hintergrund oder so.
Nee, das ist dann halt so ein Wolkeneffekt. Ich denke, das wird so in einer Porträtfotografie oder wenn es einfach darum geht, dass man ein Bewerbungsbild hat, ist das ganz okay. Ja, aber sowas guckt man sich eben leid und wenn ich halt Porträtfotografie mache und ich habe dann 20 Mal bei meinen Porträts ständig diesen Wyoming Mississippi Wolkenlook im Hintergrund, das ist, glaube ich, einfach doof. Ja,
hey, ist einfach zu speziell, denke ich.
Ja, und es sieht dann halt auch immer nach Bewerbungsbild aus und ja, lenkt vom eigentlichen Objekt dann ab.
Genau. So, okay. Dann würde ich gern zum nächsten Thema überschwenken.
Ja, was gibt's sonst?
Und zwar habe ich gestern auf dem Blog fotografr.de habe ich eine ganz nette Aktion mitbekommen. Und zwar der Initiator von diesem Blog, der wird am 19. Freitag, den 19., das ist nächste Woche Freitag, am Hockenheimring sein. Hat es irgendwie geschafft, da auch Zugang zur Boxengasse zu bekommen und ins Fahrerlager bei einem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei einem Formel-2-Rennen. Und das ist kein Workshop, aber er wird auch da sein, wird ein paar Tipps geben und da kann man fotografieren in der Gruppe. Ich denke, wer in der Nähe von dem Hockenheimring wohnt, Für den wird das eine tolle Sache sein. Wie es der Zufall so will, habe ich noch ein paar Tage alten Urlaub abzubauen. Und ich werde also auch da sein. Ich habe mir das einfach mal gegönnt und werde zum Hockenheimring fahren. Von mir aus ist es auch nicht so weit. Ich fahre so knappe 70, 75 Kilometer dahin. Ja, und da werde ich einen Tag mit Motorsportfotografie da verbringen. Ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt, aber momentan sieht es gut aus, dass ich da sein werde. Ja, ich bin gespannt. Wird bestimmt eine schöne Sache sein. Es haben sich bis jetzt noch nicht so viele Leute gemeldet auf seinen Aufruf hin. Aber ich denke, das wird eine ganz tolle Sache werden. Wenn da noch jemand Lust hat, den Link, den packt man in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch sicher noch melden, wenn ihr dazu Lust habt, damit zu machen.
Der Michael, der hat ja auch mal in einer der, ist schon ein paar Folgen her, hatte mal darüber berichtet, dass er diese Truck. Begeistert von dieser Atmosphäre und ja, Motorsport ist irgendwas. Wenn man dabei ist, hat das nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre, wie überhaupt bei den ganz anderen, bei allen Sportarten. Wenn man die live sieht, ist das noch wieder eine ganz andere Geschichte.
Wenn sich der eine oder andere dann noch dazugesellen will, sollte daran denken, sich auch einen Gehörschutz mitzubringen, weil in der Boxengasse, auch wenn es Formel 2, nicht Formel 1 ist, das wird laut. Und wir wollen ja nicht, dass ihr irgendwie einen Hörschaden davon tragt oder sowas.
Ja, und wenn ihr dann eure Fotos gemacht habt, und das ist jetzt ein Thema, was eigentlich neu für mich auch schon lange beschäftigt hat. Wie präsentiert man richtig Fotos im Internet? Und wir beide haben schon ziemlich viel ausprobiert und so das ganz optimale Medium haben wir auch noch nicht so kennengelernt.
Leider nicht, nee.
Ich habe es schon probiert mit iWeb, also so ein Webdesign-Programm für Einsteiger auf dem Mac, was aber keinen besonders schicken Quelltext nachher ausgibt. Und die Präsentation, lässt auch zu wünschen übrig. Dann gibt es ja Bilderdienste wie beispielsweise SmugMug. Also so eine Internetplattform, die Bilder hostet und dann in Galerien darstellt, wo man also das ganze Layout, was man sonst bei einer Webseite selbst erstellen müsste, abgenommen bekommt und man mit vorgefertigten Layouts eben seine eigenen Bilder präsentieren kann. Aber das kostet eben auch monatlich oder jährlich Geld. Das Letzte, was ich jetzt ausprobiert habe und was ich eigentlich ganz interessant finde, das sind die sogenannten Themes für WordPress. WordPress kennt ihr wahrscheinlich alle als Präsentationsplattform von Blogs.
Und falls ihr es nicht kennt, der Fotopodcast wird auch auf WordPress gehostet.
Genau, und es ist eigentlich eine schicke Content-Management-Lösung. WordPress bietet diese Software eben kostenlos an. Das Hosting bietet es auch kostenlos an, dann aber mit eingeschränkter Funktionalität von WordPress. Aber wenn man einen eigenen Server hat oder man hat einen gemieteten Webspace, dann kann man diese WordPress-Software herunterladen. Die Installation ist wirklich kinderleicht, dauert 5 Minuten. Und man hat dann ein vorgefertigtes Blog-Layout, welches man dann nach eigenen Wünschen und je nach Programmierkenntnissen auch abändern kann. Also die Vorlage, die sieht schon sehr schick aus und man kann die dann mit eigenen Bildern und eigenen Texten bestücken. Man kann nicht nur den Blog eben anlegen, wo dann nach eigenen Wünschen immer neue Beiträge oben hinzukommen, sondern man kann dann auch Unterseiten anlegen mit weiteren Informationen. Ja, und wenn man das Layout jetzt auf seine Bedürfnisse anpassen will, dann gibt es die sogenannten Themes. Das sind also wie grafische Benutzeroberflächen, will ich mal dazu sagen, wo man eben das Layout der Seite nach seinen eigenen Wünschen anpassen kann. Und da gibt es kostenlose Themes und die kann man direkt, wenn man in WordPress eingeloggt ist, kann man danach nach verschiedenen Kriterien da suchen, in welchem Bereich man da ein Layout haben möchte. Oder man kann sich eben auch da Layouts kaufen. Andi und ich haben natürlich geschaut, was für ein Layout bietet sich oder was für ein Theme bietet sich da an, um eben Fotos zu präsentieren. Fotos sollten natürlich, ja, will man auch nicht so als kleine, ja,
eine Kachel sozusagen.
So als kleine Kachel präsentieren, sondern die sollten schon eine gewisse Größe auch haben, um einfach oft auch zu wirken. Und ja, wie bindet man das eben auf einer normalen Homepage ein, wie man so früher mit Dreamweaver oder so gestaltet hat? Dann sollen vielleicht die Bilder auch ja in irgendeiner Form so als Diashow präsentiert werden können. Und es gibt inzwischen immer mehr Firmen, die diese Themes eben für WordPress herstellen. Und ich bin da auf ein Theme gestoßen von der Firma Pexeto. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie anders Englisch noch ausgesprochen wird. Pexeto ist jedenfalls Anbieter von so einer ganzen Reihe von WordPress-Themes. Die nennen das dann Premium-Themes. Die haben dann halt sogar einige, die speziell auf Fotografen ausgerichtet sind, wo es eben darum geht, wirklich Bilder, das eigene Portfolio ansprechend zu präsentieren. Ich habe jetzt auf meiner Homepage gerade mal angefangen, so etwas neu einzurichten. Mein Theme heißt Fotolux, kostet $45. Umgerechnet, da kommt dann noch so eine kleine Gebühr von $2 hinzu, wenn man mit PayPal zahlt. Ich habe dann also diese $47 bezahlt, das ist umgerechnet zurzeit jetzt gewesen 37 Euro etwa. So, da hat man dann also die Lizenz, sich eine Webseite damit einrichten zu können. Oder einen Weblog. Es gibt dazu eine Dokumentation. Wenn man sich entscheidet, dieses Theme zu kaufen, dann kann man vorher ja verschiedene Vorschauen sich ansehen, dass man schon mal einen Beispieleindruck bekommt, wie sieht so eine Website oder so ein Weblog mit den eigenen Fotos aus. Wenn man sich das dann kauft, dann bekommt man eine ZIP-Datei und in dieser ZIP-Datei befinden sich dann alle Daten, die dieses WordPress-System benötigt, um eben dann die Anpassungen im Hintergrund vorzunehmen. Also einmal, dass man die optische Gestaltung entsprechend hat, aber auch alles, was man benötigt, damit die technischen Voraussetzungen gegeben sind, dass die Bilder auch entsprechend dann als Slideshow oder so präsentiert werden. Ich schaue jetzt hier gerade mal in meinen Dateien, wo ich das hier habe. Das hätte ich ja mal vorbereiten können, aber habe ich irgendwie versäumt.
So. Ja, das macht ja gar nichts. Vielleicht kann ich da gerade noch mal kurz reingrätschen. Also ich habe ein anderes Theme benutzt als der Tino. Und zwar von ThemeForest habe ich mir das Photo Artist besorgt. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Ich möchte jetzt auch nicht auf die technischen Einzelheiten eingehen. Das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Aber was ich von ThemeForest noch sagen kann, ist, die kann man relativ leicht erreichen. Es gibt so ein Chat-System, den kann man eine E-Mail schreiben. Ich hatte mal einen Fall, wo ich an der Stelle nicht weiterkam. Da habe ich einem Support-Mitarbeiter von denen einfach einen Account auf meinem Blog gemacht. Der hat sich da eingeloggt, hat das Problem gefixt. Da habe ich den User wieder gelöscht und alles war schick. Also muss sagen, da habe ich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Cool. Also du bekommst halt so eine ZIP-Datei für dein Geld. Die kannst du dir runterladen. Da ist dann eine Datei dabei, eine ZIP-Datei mit den ganzen Installations-Daten, die dann zu WordPress hochgeladen werden auf deinen eigenen Webspace. Und du kriegst einen Ordner mit Dokumentation. Und da ist dann das ganze Vorgehen, wie du halt die Installation vornimmst, wie du Einstellungen vornimmst, wie du beispielsweise die Kopfzeile gestaltest, wie du die Fußzeile gestaltest, wie du die Menüs anlegst, wie du so einen Slider installierst, wie du Galerien anlegst, wie du dein Portfolio pflegst und so weiter, ist dort alles dokumentiert. Es gibt dazu auch Videos, die du dir auf der Seite dann angucken kannst, bekommst du das Ganze nochmal vorgemacht. Also es ist wirklich ganz vorbildlich aufbereitet, was man da bekommt. So, und ich finde, das Ganze erinnert auf den ersten Blick überhaupt nicht an so ein WordPress-Theme, sondern es sieht wirklich wie eine gut gestaltete Website aus. die natürlich auch als Blog genutzt werden kann. Aber wenn man die Seite gleich betritt, diesen Weblog, dann hat man zuallererst oben so ein Slider, also die Möglichkeit, ein paar Bilder von sich nach und nach durchsliden zu lassen. Man kann dann aber auch eben sein Portfolio präsentieren, das heißt also wie so eine kleine, also eine Seite mit vielen kleinen Unterseiten, wo man je nach Kategorie seine Bilder präsentieren kann, beispielsweise als Lightbox, also man klickt auf ein Bild und das erscheint dann in groß auf dem Bildschirm, oder man kann es so rüberwischen, also dass man praktisch wie also einen ganz langen Querstreifen mit seinen Fotos hat, die man so von links nach rechts durchscrollen kann und so weiter. Also das kann man wirklich dann auch individuell auf seine Bedürfnisse einrichten. Es gibt dann Vorlagen, die man noch weiter ausbauen kann, sodass man das ganz schön individualisieren kann. Und ich finde, dass so etwas eine relativ günstige Möglichkeit ist, seine Sachen eben zu präsentieren. Es gibt halt einige von diesen Themes, für die gibt es dann gewisse Handy-Layouts, wenn ihr dann beispielsweise mit dem iPhone oder mit einem anderen Smartphone dieses WordPress-Blog besucht, dann wird eine entsprechende Handy-Version davon gestartet. Bei dem, was ich jetzt benutzt habe, passiert das nicht. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass die Bildergalerien auch alle auf diesen Apple-Geräten laufen, dass es also keine Flash-Galerien sind, die genau, von Apple überhaupt nicht mehr unterstützt werden. Sondern
das basiert alles auf HTML5 und nicht mehr auf Flash.
Genau.
Das ist genau der Grund, warum das auf allen Geräten läuft, und das sollte heute auch Standard sein.
Ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil immer mehr Leute mit ihren Handys, sag mal eben deine Adresse, und gucken sich dann die Internetseite an, möchten die Fotos sehen, und dann steht da eben, wird vom iPhone nicht unterstützt, und das ist eben nicht so schön. Deswegen muss man heute, glaube ich, auch bei all seinen Bilderpräsentationen darauf achten, dass die eben auch von diesen Mobilgeräten unterstützt werden.
Es ist aber noch dazu zu sagen, also auf dem iPad sieht es schon ganz gut aus, weil es einfach eine höhere Auflösung hat. Aber auf dem Handy, da sollte man sich schon überlegen, wie es auf dem Handy dargestellt wird. Denn das ist oftmals nicht optimal. Dann schieben die Seiten, die man anklicken kann, die schieben sich dann übereinander. Das ist von der Darstellung eben einfach nicht mehr so optimal und auch dann schwierig zu bedienen. Das wird dann mehr oder weniger zur Glückssache, ob man dann wirklich die richtige Position mit seinem dicken Finger dann trifft oder eben nicht.
Genau.
Das sollte man sich dann schon nochmal Gedanken machen, wie man das dann für Handy optimiert darstellen kann.
Es gibt halt für fast alle Themes gibt es auch Vorschauen, die man dann mit dem Handy einmal aufrufen kann, sodass man dann schon mal einen Eindruck kriegt, sieht das, was ich da jetzt kaufen möchte, oder sieht das, wie ich meine Homepage gestalte, dann eben auch auf dem Handy ordentlich aus.
Okay, dann bin ich ja hier momentan unter der Woche, bin ich ja in Luzern hier. Und wie der eine oder andere vielleicht weiß, liegt Luzern eben direkt am Vierwaldstätter See. Und ich habe eigentlich meine Fotoausrüstung, zumindest einen Teil davon, habe ich eigentlich meistens dabei. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was nimmt man denn eigentlich so an Fotoausrüstung für so eine Dienstreise mit, beziehungsweise wenn man mal über ein Wochenende irgendwo ist, man mag ja nicht immer das ganz große Besteck mitnehmen, sondern will es möglichst klein halten. Ja, dann kann man das sagen, okay, dann nimmt man einfach die Kompaktkamera, aber das ist dann irgendwie auch nicht so mein Ding, weil dann ärgere ich mich meistens, weil irgendwie, wenn man eine Spiegelreflexkamera gewöhnt ist und den direkten Zugriff auf die meisten Funktionen hat, also ich tue mich unheimlich schwer, eine Kompaktkamera zu bedienen, gebe ich ganz ehrlich zu, bis ich da eingestellt habe, wie ich es einstellen möchte, und zwar manuell, das lassen viele Kompaktkameras auch erstmal gar nicht zu. Dann habe ich irgendwie auch schon keine Lust mehr. Deswegen habe ich eben trotzdem meine Spiegelreflexkamera dabei. Wir hatten ja vor einigen Folgen, hatte ich mal von dem Fotorucksack berichtet, den ich eigentlich immer mit mir rumschleppe. Selbst das, was da reinpasst, weil da muss ja auch noch ein bisschen Arbeitsmaterial rein. Dann versuche ich mein Besteck sozusagen ein bisschen einzudampfen. Also was ich immer so dabei habe, ich habe klar meine Spiegelreflexkamera, Batterie, Ladegerät und sowas habe ich dabei. aber ich beschränke mich meistens auf 2 bis 3 Objektive. Und zwar lasse ich solche Spezialobjektive wie ein Makroobjektiv oder ein Fischei oder sowas lasse ich normalerweise zu Hause. Also was ich normalerweise mitnehme, ist mein, ja, eigentlich kann man schon fast sagen, mein immer drauf, mein 2470 an der Crop-Kamera, das habe ich eigentlich fast immer dabei. Das deckt einen relativ guten Bereich ab. Wobei ich festgestellt habe, so viele Bilder mache ich letzte Zeit gar nicht mehr damit. Da ich mir noch einen Weitwinkel gegönnt habe, welche Brennweite hatten das unten? Das ist ein 2410, genau, von Tamron. Das benutze ich eigentlich relativ häufig, wenn ich unterwegs bin. Und ein Zoom-Objektiv habe ich eigentlich ganz selten dabei. Also muss sagen, die letzte Zeit eigentlich gar nicht mehr. Vor ein paar Wochen hatte ich auch, glaube ich, mal ein paar Bilder auf Facebook gepostet. Auch bei meinem Blog sieht man die. Da ist mir ein kleiner Lapsus passiert. Und zwar, ich wollte eigentlich mal einen Weitwinkel mitnehmen, habe aber das Fischei erwischt.
Kleiner aber, Unterschied, ne?
Ja, aber ein Fischei ist auch ein Weitwinkelobjektiv.
Ja.
Und zwar ein ziemlich extremes. Da hat sich wieder mal bewahrheitet, die beste Kamera ist die, die man eben dabei hat. Das funktioniert trotzdem. Man muss ein paar Dinge beachten. Beispielsweise mit dem Horizont muss man ein bisschen aufpassen, weil der wölbt sich relativ schnell. Also muss der Horizont dann wirklich durch die Mitte gehen. Aber da wir ein bisschen mehr drauf haben auf dem Bild, dann kann man auch relativ leichtes nachher dann wieder zurechtkroppen, sozusagen, so wie man das Bild eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Mhm. Ja, am Rand, es biegt sich ein bisschen, also die Verzerrungen lassen sich nicht ganz so einfach entfernen, aber man kann sich natürlich überlegen, macht man das Foto oder macht man es nicht? Mhm. Jetzt war ich letzte Woche unterwegs und zwar habe ich wieder mal relativ lange gearbeitet, wollte aber noch ein bisschen raus, es war eigentlich schönes Wetter. Und im Dunkeln fotografiert. Vorher hat es ein bisschen geregnet, das heißt, man hat relativ schöne Reflexionen auf dem Boden gehabt. Aber wenn es richtig dunkel wird, kommt man dann schon relativ schnell zu Belichtungszeiten, naja, die um die 30 Sekunden liegen. Jetzt hatte ich natürlich dummerweise keinen Fernauslöser oder sowas dabei, also habe ich einfach den Selbstauslöser benutzt, den habe ich auf 30 Sekunden dann am Ende gestellt und habe einfach meine Blende und meine ISO so eingestellt, dass ich auf maximal 30 Sekunden lande, weil das die maximale ist, die er noch automatisch auslöst. Bulb ist, denke ich, keine gute Idee, mit dem Finger auszulösen. Da hat man dann immer ein bisschen Verwacklung, also auch wenn man ganz vorsichtig ist, das bekommt man eigentlich nicht ohne Verwacklung hin. Ja, also habe ich ich habe noch ein Zweitstativ, das habe ich eigentlich immer im Koffer rumliegen, das ist so ein ganz kleines. Man sollte es nicht ganz ausfahren, sonst wird es ein bisschen instabil. Die Mittelsäule sollte man auch ganz unten lassen, aber das funktioniert trotzdem. Und wenn ihr im Regen oder kurz nach dem Regen rausgeht, gerade abends, bekommt ihr unheimlich schöne Reflexionen am Boden, die Lichter reflektieren. Und da habe ich einfach bin ich durch die Stadt gezogen und habe abends noch ein paar Fotos gemacht. Noch ein paar Kirchen entdeckt am See. Sogar am See lassen sich relativ gut Fotos machen. Da noch ein Tipp, wenn ihr am See fotografiert und die Lichtreflexionen auf dem See seht, versucht mal richtig lange Belichtungszeiten zu nehmen. Also wie gesagt, nahe 30 Sekunden, dann bekommt ihr den See richtig glatt gebügelt und die Lichtreflexion auf dem See, vielleicht sogar von der gegenüberliegenden Seite, das breitet sich so wie so ein kleiner Teppich, das heißt klein, in dem Fall war er ganz schön groß, der Teppich, der Vierwaldstätter See ist ziemlich groß, bekommt ihr eine ziemlich glatte Fläche, das sieht aus, als wäre das eine wirklich glatte Fläche. Ist ganz interessant, ihr könnt auch bei Dunkelheit könnt ihr durchaus Reflexionen von beleuchteten Schiffen nutzen, die sich auf dem Wasser dann spiegeln. Also da müsst ihr mal genauer hinschauen, was sich da irgendwo reflektiert. Sieht ab und zu aus wie so ein kleiner Spiegel unten drunter und man kann oftmals gar nicht so, man könnte das Bild fast rumdrehen, es wird fast genauso aussehen. Also das ist wirklich ein Tipp, auch wenn es dunkel ist, dunkel und ein paar Lichter außenrum, gibt trotzdem tolle Fotos, nutzt sowas aus. Nur so ein kleiner Fototouren-Tipp noch von mir.
Was ich eigentlich ganz schön finde, gerade wenn man abends oder nachts fotografiert, dass man ja eben bei so Wasserflächen, ja bei einer Langzeitbelichtung eben so eine matte Fläche eigentlich bekommt. Ne? Also man sieht ja so die ganz normale Wasserstruktur sieht man ja gar nicht mehr. Es wird ja wirklich so eine, wie so eine polierte Edelstahlplatte oder so. Ne?
Ja.
Also so eine gebürstete Edelstahlplatte. Das sieht also wirklich...
Gesandstrahlt.
Gesandstrahlte Edelstahlplatte, genau. Und das finde ich eigentlich vom Look her total klasse. Ja.
Was mich auch gewundert hat, ist, die Boote oder Schiffe auf dem Wasser, die haben ja meistens irgendwie so eine Aufschrift, was weiß ich, die werden ja dann irgendwie getauft und bekommen Namen. Und diese Schriftzüge, die sind trotzdem eigentlich ziemlich scharf. Hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, da verwischt mehr. Weil auf dem Wasser hast du ja immer, auch wenn keine großen Wellen auf dem See sind, aber du hast halt immer ein bisschen Bewegung drauf, weil es trotzdem scharf abgebildet. Also hat mich wirklich gewundert. Mhm. Und sagen, ne, das funktioniert schon relativ gut.
Und grundsätzlich Fotografie am Wasser. Mir ging es früher sonst immer so, dass ich diese Reflexion auch des Himmels, der Sonne und so weiter unheimlich unterschätzt habe. Also das, was an Lichtmenge vom Wasser reflektiert wird, ist unglaublich viel. Und man kommt dann eben schnell dahin, dass man, wenn man beispielsweise mit offener Blende arbeiten wollte, das gar nicht kann, weil man viel zu viel Licht einsetzen muss. Aber abends, auch in der Abendsonne, so wenn die Sonne bald untergeht, ist das mit Wasser immer eine ganz schöne Atmosphäre. Also finde ich auch super, total klar. Klasse. Ja, und nachts oder so zur blauen Stunde, wenn die Sonne untergegangen ist und man kann dann eben mit längeren Verschlusszeiten arbeiten, sieht das ganz klasse aus.
Was mir da auch noch aufgefallen ist, ist, der Weißabgleich, das spielt dann eine relativ große Rolle. Das kriegt der automatische Weißabgleich, kriegt das niemals mehr hin. Gerade blaue Stunde, das ist alles ja blau übersättigt fast. Ne? Da, das sollte ja schon, der Weißabgleich muss ja nicht unbedingt genau exakt sein. Aber ich würde da schon die Einstellung nutzen, die Kamera bietet. Das heißt, ihr habt ja meistens solche Symbole wie eine Sonne, Kunstlicht, Wolken, Schatten und sowas. Nutzt das ganz einfach. Und was mir dabei jetzt gerade die Woche aufgefallen ist, man würde ja vielleicht denken, naja, es ist dunkel draußen und welchen Weißabgleich benutzt man? Schatten, es ist ja alles schattig. Das ist genau die falsche Richtung. Also meistens habt ihr ja Kunstlicht und das, was mit Kunstlicht beleuchtet ist, das ist eben nicht durch irgendwie Schatten beleuchtet, was das beleuchtet, also abgeschattet sozusagen, sondern das wird schon durch, in der Stadt ist es ja meistens so, dass es wirklich ziemlich heftiges Kunstlicht ist und da müsst ihr auch wirklich auf Kunstlicht schalten, auch wenn es dem einen oder anderen ein bisschen widerstrebt. Ich bin doch im Freien, hier ist doch gar nicht so viel Kunstlicht, das ist schon Kunstlicht, was ihr da habt und die Aufnahmen wirken viel natürlicher. Wird euch wahrscheinlich nicht davor schützen, dann nachträglich, wenn ihr in RAW fotografiert, funktioniert es ganz gut, den Weißabgleicher nochmal anzupacken, aber ihr habt schon mal eine viel bessere Idee, wie das Bild dann im Endeffekt dann auch aussehen wird.
Also ich arbeite halt dann grundsätzlich im RAW-Modus und kann es mir hinterher dann noch anpassen.
Ja, das ist auch, denke ich, der beste Weg. Also der allerbeste Weg wäre natürlich, eine Graukarte mitzunehmen. Davon, aber naja, wenn man schon mit Minimalgepäck, also fotografisch zumindest gesehen, unterwegs ist, dann hat man meistens die Graukarte nicht dabei. Aber was übrigens auch ganz gut funktioniert, ist so ein geteerter Boden. Das ist auch ziemlich neutrales Grau. Funktioniert ganz gut.
Und wenn du jetzt also dann am See fotografierst oder du hast deine minimale Ausrüstung dabei, wie machst du deine Datensicherung?
Ja, meine Datensicherung. Eigentlich mache ich eine, also grundsätzlich muss man sagen, also Daten, wenn man von einer Datensicherung spricht, hat man ja eigentlich immer irgendwie die Daten an zwei verschiedenen Orten, wenigstens. Das ist so das Minimalziel. Wenn man unterwegs ist, hat man natürlich meistens nicht so die Möglichkeit, das irgendwie online irgendwo hochzuschieben. Ich meine, ich in dem Fall jetzt schon, weil ich arbeite ja hier, habe einen dicken Internetzugang, sonst könnten wir hier auch nicht aufnehmen, klar. Aber dennoch fahre ich auch mal in Urlaub, wo ich keine Online-Verbindung habe. Da habe ich mir eine ganz einfache Strategie überlegt, und zwar, ich nehme einfach ein paar Speicherkarten mehr mit. So viel kosten die heute nicht mehr. Die bekommt man für relativ kleines Geld. Ich kaufe da auch keine riesengroßen. Ich arbeite meistens so mit 8, 16 maximal. Meine größte ist, glaube ich, 32 Gigabyte. Und ich lösche die Daten einfach erstmal nicht. Ich nehme einfach die nächste Karte. Damit fahre ich eigentlich relativ gut. Und abends, wenn ich im Hotel bin, dann kopiere ich die Daten einfach auf, ja, auf dieses Device, was ich eben dabei habe. Also im Urlaub habe ich selten ein Notebook dabei. Aber dann habe ich eben ein iPad oder irgendwie was dabei. Dann gibt es für, weiß ich gar nicht, was das kostet, ich glaube 30 Euro so die Ecke, gibt es dieses Kamera Connection Kit bei Apple. Es gibt ja auch verschiedene Tablets, die schon direkt Karten lesen können. Die haben USB oder irgendwie einen SD-Karten-Slot oder sowas. Also irgendwie bekommt ihr die Daten da hoch. Und da habt ihr zwei Kopien. Ganz einfach.
Ja, viele neuere Kameras bieten ja auch gleich zwei Kartenslots an, sodass man immer auf eine zweite Karte gleich eine Kopie ziehen kann. Ne?
Ein Tipp noch dabei, wenn ihr dann doch relativ viele Karten habt, dann benutzt keine Plastikschachteln, sondern nehmt euch irgendwie, es gibt da so Hüllen, ich habe so eine Stoffhülle, wo man die da reinsteckt, wie so ein wie sehen die aus? Das ist einfach so ein Nylonstoff und da sind so Fächer drin, da steckt man die einfach rein. Wenn die Karten voll sind, dreht sie einfach rum. Dann wisst ihr, welche schon voll sind.
Genau.
Also nichts ist nerviger, als wenn ihr unter, was weiß ich, habt irgendwie so 5, 6, 7, 8 bis 10 Karten dabei und jetzt müsst ihr ausprobieren, wo sind denn Daten drauf, wo keine drauf sind. Und jetzt habt ihr eine Karte und seht, ach Mist, da sind zwar Daten drauf, aber das sind die von Tante Liesens Geburtstag aus dem letzten Jahr oder sowas. Ja, das nervt ganz einfach. Macht die Karten vorher, bevor ihr in Urlaub fahrt, alle leer. Einfach formatieren. Ein Tipp, nicht im Rechner formatieren, sondern in der Kamera. Und lasst die Daten einfach drauf. Wenn die Karten voll sind, nehmt ihr die nächste Karte und die dreht ihr einfach rum. Und dann wisst ihr genau, welche Karte schon benutzt ist und welche nicht. Könnt ihr nichts falsch machen.
Guter Tipp.
Ja, ich würde sagen, Tino, das soll es mal gewesen sein. Für die kurze Zwischendurchfolge, oder?
Ja, wir schauen mal, was die nächsten Tage fotografisch so bringen. Bei uns zieht so langsam der Frühling ins Land. Wir haben, also immerhin heute hatten wir, glaube ich, mal über 10 Grad, was ich schon...
Boah, da bin ich ja richtig neidisch. Jetzt fast den ganzen Tag geregnet.
Ja, wir hatten trotz Regen 10 Grad. Also schauen wir mal, wenn jetzt dazu noch der Sonnenschein kommt, kriegen wir wohl noch ein paar Grad mehr. Und dann können wir auch wieder draußen fotografieren. Ich habe schon so einige Ideen wieder, jetzt mal mein aktuelles, ja, um einfach für meine Internetseite auch wieder ein paar aktuelle, frische Bilder präsentieren zu können. Ja, Andreas, dann denke ich, verabschieden wir uns erstmal für heute und mal schauen, wann dann die nächste Folge kommt und vor allen Dingen mit wem.
Ja, okay, also dann sage ich Tschüss aus Luzern, macht's gut und wir hören uns.
Genau, und Tschüss aus Vechta, bis bald.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.